Hallo, hier ist Football Quark, der offizielle American Football Podcast von Sport 1 mit der NFL Preview der AFC East. Viel Spaß!
Football Quark! Viel Inhalt! Wenig Masse!
Hallo Philipp.
Guten Tag.
Geht's dir gut?
Ja.
Immer noch.
Wir können, immer noch,
wir können es erzählen. Wir haben jetzt die Newsfolge, wir nehmen Newsfolge und Preview diese Woche hintereinander auf. So,
krass,
das ganz unromantische Leben eines Podcasters ist, dass wir es zeitlich in unser Leben integrieren müssen.
Ja, tatsächlich. Ich habe aber, was ich vorhin nicht erzählt habe, beziehungsweise gestern, wenn ihr es dann hört, was ich da nicht erzählt habe, war, ich hatte gestern noch Wellness und dementsprechend geht es mir natürlich richtig gut.
Ja, man sieht auch deinen Gesichtszügen an, dass sie entspannt sind, weil sie hängen so nach unten.
Aber es stimmt tatsächlich, mir geht es gerade ein bisschen besser als in den letzten Wochen.
Ja, das ist
doch
schön.
Langsam ein bisschen. Ja, das sind vielleicht auch ein paar Nachrichten, die das Ganze jetzt wieder so ein bisschen beruhigen.
Beruhigen. Und natürlich darf Philipp darüber noch nicht sprechen, aber wenn wir hier in einem Football-Kontext sind, dann könnt ihr euch vielleicht etwas denken, aber wir gehen darauf jetzt nicht ein. So.
Das kommt, wenn es soweit ist.
Genau. Wir sprechen jetzt über die AFC East, meine persönliche Lieblingsdivision. Und diese Lieblingsdivision, muss ich aber zugeben, war auch zu Zeiten, wo die Patriots gut waren, eigentlich eine ziemlich, ja, die war eigentlich immer Trümmer. Und war letztes Jahr auch Trümmer, außer bei den Buffalo Bills. Aber in den letzten zwei Jahren so war sie zumindest interessant. Und dieses Jahr finde ich sie ehrlich gesagt richtig gut, um das schon mal vorweg zu sagen. Könnte eine der qualitativ besten Divisions werden, glaube ich. So würde ich es zurück sagen, weil ich meine, wenn ich mir die einzelnen Akteure angucke, auf den jeweiligen Positionen, dann ist erstmal zu sagen, ja, die beiden besten Quarterbacks der Division sind Aaron Rodgers und Josh Allen. Das ist erstmal in Ordnung. Jemanden, die Miami Dolphins, die voller Star-Power sind, auch in Ordnung. Und die Patriots, die zumindest sehr, sehr gut gecoacht werden, aber halt gar keine Star-Power mehr haben. Ja, das sind eigentlich interessante, glaube ich, interessante Geschichten, die man in dieser Division hat. Was ist erstmal deine Vorabmeinung, bevor wir zu den einzelnen Teams gehen?
Ja, ich denke, gutes Coaching ist das Stichwort, gerade wenn wir auf die Patriots schauen, ne, wo wir das im letzten Jahr, letztendlich ein sehr kritischer Faktor gewesen ist, der am Ende auch dazu entschieden hat, dass man 8-9 gegangen ist und eben nicht wirklich um Playoff-Plätze kämpfen konnte. Das ist etwas, wo wir auch in dieser Preview ein bisschen den Fokus legen werden, zu gucken, wo gab es dort Veränderungen, natürlich auch bei den Spielern. Generell, glaube ich, ist diese Division, da gebe ich dir recht, besser als im letzten Jahr. Und das ist, wenn wir bedenken, dass das schlechteste Team, die letztes Jahr 7-10 gegangen ist, auf jeden Fall eine gute Nachricht.
Definitiv. Und da, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Wir gehen zum Team, zum New Yorker Team, zu den New York Jets. Die waren letztes Jahr 7-10. Mit diesen 7-10, meiner Meinung nach, sogar eine Überraschung, haben sehr, sehr positiv überrascht. Sie haben letztes Jahr natürlich mit dem Cornerback Sauce Gardner direkt, gehe ich zu weit, wenn ich sage, Sauce Gardner ist ein Top 5 Cornerback in der gesamten Liga? Ich glaube nicht.
Nee, ich glaube schon nach seinem ersten Jahr kann man das so.
Ja, und sie hatten eine überragende Draftklasse. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Jared Wilson, Sauce Gardner, die O-Line war okay. Das Coaching hat sich verbessert. Der Einzige, der nicht wirklich abgeliefert hat, war Zach Wilson. Und an dieser Position hat man sich auch, man hat sich da ein Upgrade geholt. Ob man dafür zu viel bezahlt hat, ob er ein schwieriger Charakter ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber Aaron Rodgers spielt nächstes Jahr in New York und ist auf jeden Fall ein Upgrade im Vergleich zu Zach Wilson. Des Weiteren hat man sich andere, ich nenne es mal Jünger von Rodgers geholt, mit Alan Lazard und Randall Cobb. Man hat sich Chuck Clark geholt als Safety. Man hat sich auf Guard Wes Schweitzer geholt. Auf Receiver Malcolm Hartman, den Defensive Tackle Quentin Jefferson, AJ Woods, Adrian Amos, Tristan Colon Castillo, Billy Turner und den Panther Thomas Mostert. Abgegeben hat man Nathan Shepard, Sheldon Rankings, James Robinson, Nate Herbig, Mike White, meinen persönlichen Helden, und Braxton Berrios sowie Dan Feeney und Cedric Ogbehi sowie Jeff Smith. Im Draft hat man Will McDonald geholt, Joe Tippmann, Carter Warren, Israel Abaganda, Zary Barnes, Jerick Bernard Converse und Zach Kunz. Ich sage erstmal, Joe Tippmann in der zweiten Runde zu hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen und ich bin auch eigentlich immer noch ein Fan von Israel Abaganda. Wenn wir uns hier den Kader jetzt angucken und wir beginnen wie immer mit der Offense. So, gerade in der Rookie-Klasse noch nicht erwähnt, Breece Hall ist wieder fit. Du hast Aaron Rodgers, du hast Jared Wilson als Nummer 1 und du hast aber auch, du hast Alan Lazard, der jetzt nicht keine Nummer 1 mehr sein muss, was ich gut finde. Du hast Mecole Hardman in Speedster, du hast Denzel Mims, ein Mensch mit Potenzial. Du hast Corey Davis, der zumindest so eine Nummer 2 Receiver-Rolle einnehmen kann. Du hast eine O-Line mit Laken Tomlinson, McGovern und Vera Tucker inside, sowie Mekhi Becton und Diani Brown, wo ich sage, Diani Brown ist auf jeden Fall gesetzt. Mekhi Becton, mal gucken, ob er überhaupt fit ist und ob er fit bleibt. Aber du hast einen Backup mit Billy Turner. Diese Offense, immer mit dem Hintergedanken, Aaron Rodgers funktioniert, weil auch Aaron Rodgers, sehen wir zum ersten Mal außerhalb von Green Bay, hat ein gutes Running Game, hat eine solide O-Line, hat solide Waffen. Die Schwachstelle ist vielleicht noch Thailand, aber Tyler Conklin finde ich auch nicht schlecht. Ist jetzt aber kein überragender Thailand. Diese Offense hat aber in dieser, hat erstmal keine Schwachstellen, hat alle Positionen und Rollen besetzt und das eigentlich auf einem sehr, sehr guten Niveau. Hat eine gewisse Tiefe. Und jetzt die Frage an dich. Also meiner Meinung nach sehen wir hier eine Top 10 Offense vom Personal her.
Tatsächlich ja. Also du hast, um das auch von meiner Seite zusammenzufassen, du hast natürlich im Vordergrund steht erstmal Rodgers, der wiederum darf wieder mit Nathaniel Hackett zusammenarbeiten, seinem Offensive Coordinator, der letztes Jahr in Denver als Head Coach krachend gescheitert ist, aber Rodgers hatte seine letzten besseren Jahre alle mit Nathaniel Hackett und hat selber über Nathaniel Hackett gesagt, dass dieser Coach so wichtig für ihn ist. Und Rodgers verliert selten positive Worte über Weggefährten. Dass er das so sagt, ist auf jeden Fall schon mal ganz wichtig. Das Zweite ist, er hat über Garrett Wilson bereits, mit dem er schon mal ein paar Bälle werfen konnte, schon relativ Gutes gesagt. Auch das ist etwas, was sicherlich ein Faktor ist. Und er spielt mit Lazard, mit Cobb, mit zwei ihm bekannten Wide Receivern, denen er vertraut und kann mit anderen dann eben das Ganze weiter aufbauen. Ne? Das ist letzten Endes, was diese Offense auf jeden Fall schon mal auch vom ersten Tag an wettbewerbsfähig macht. Ja. Und das ist etwas, was man nicht vernachlässigen darf. Also wir haben andere Teams, andere Offenses, die erstmal zusammenkommen müssen, die sich erstmal in den ersten Wochen finden müssen. Diese Jets-Offense kann auch über das Laufspiel natürlich mit Breece Hall, Israel Abanikanda. Ich gehe sogar davon aus, dass Joe Tippmann direkt starten wird als Center, weil du sowieso diesen Wechsel mit einem erfahrenen Quarterback jetzt hast, dass du einen Rookie-Center jetzt auch ohne weiteres bringen kannst. Und ich würde die direkt zusammenspielen lassen während der Trainings und gucken, ob das funktioniert. Ne? Der kommt zumindest, glaube ich, auch aus Wisconsin, da hat er gespielt. Also da spricht man auch schon mal wieder dieselbe Sprache. Das ist doch sehr verheißungsvoll, sofern, und das ist halt das Ding, sofern Rodgers letzten Endes sein Leistungsvermögen abruft und zufrieden ist. Man hat ihm, glaube ich, sehr viel an die Seite gestellt, dass er in seiner Comfortzone ist. So. Und dann müsste das eigentlich auch funktionieren, sagen wir mal so.
Ja, und wenn wir gucken, er spielt wieder hinter einer guten O-Line, weil das hatte er in Green Bay eigentlich immer, eine gute O-Line vor sich. Diesmal aber mit sehr guten Waffen. Also ich sage, einen Receiver wie Jared Wilson hatte er das letzte Mal mit Davante Adams,
genau.
So, und das hat super funktioniert und Lazard wollte er sogar mitnehmen. So, und Cobb ist seit Jahren ein Weggefährte.
Ja, die mit beiden sind ja zusammen vom Feld gegangen nach dem letzten Spiel der Packers. Also deutlicher kann man eine Wide-Receiver-Quarterback-Beziehung ja nicht definieren.
So, Corey Davis und Mecole Hardman sind zwei Spieler, die sind austauschbar, aber sind zwei Spieler, die zumindest bewiesen haben, dass sie in dieser Liga funktionieren.
Du hast vor allem jetzt ein sehr variables Receiving Core. Das hilft natürlich auch. Ne? Du kannst jetzt einfach, die Jets müssen nicht eindimensional spielen, die haben viele verschiedene Möglichkeiten. Die haben einen Playcaller, der den Quarterback kennt, der viele dieser Spieler kennt, andere gerade kennenlernt, der bekannt dafür ist, dass er in die Stärken der Spieler spielen will. Also das ist sein Konzept der Offense. Der hat kein festes Schema, sondern er will in die Stärken der jeweiligen Spieler spielen. Und gerade mit den unterschiedlichen Charakteren, die wir haben, auch mit Mecole Hardman dann zum Beispiel, kannst du da ganz, ganz viele spannende Sachen machen mit dieser Offense. Ja, musst du natürlich auch, weil du zum Beispiel gegen die Patriots, gegen eine Defense spielst, die gerne guckt, was kann der Gegner gut und das nehmen wir ihm erstmal. Die Jets können sich aber so variabel aufstellen, dass das sehr schwer ist, gegen die Jets zu verteidigen. Also
ich glaube, das kann eine riesige Stärke sein. Die können sowohl sehr passlastig sein, als auch im Zweifel heavy gehen und sagen, okay, wir laufen jetzt den ganzen Tag den Ball. Weil das kannst du mit Breece Hall auch machen. Der ist bei Fantasy würde ich mir Breece Hall holen gerade.
Ja, das Einzige ist, dass man jetzt einmal in der Vorbereitung gucken muss, wie frisch er bereits wieder ist, ne, von seiner Verletzung. Das ist natürlich etwas, was man noch berücksichtigen soll. Aber dann hast du ja auch schon gesagt, mit einem Running Back wie Israel Abanikanda hast du einen Spieler, der sicherlich noch lernen muss, der noch reinkommen muss, aber der was kann. Auch Travis Dye ist ein sehr interessanter junger Running Back, der auch dieses Komplettpaket mitbringt. Und Michael Carter als Receiving-Station, ähnlich wie Mecole Hardman auch wiederum sehr vielseitig aufgestellt. Das Team sehr schwer auszumachen, was diese Offense macht. Und ich versuche gerade nochmal zu gucken, was haben die letztes Jahr noch so an Punkten pro Spiel gemacht mit ihrer Offense, weil ich glaube, man kann jetzt schon sagen, dass das mehr sein wird als im Vorjahr. Da haben die Jets im letzten Jahr auf einem der letzteren Plätze, viertletzter Platz, 17,4 Punkte gestanden und ich erwarte ganz ehrlich nichts anderes als ein Top-5-Finish in diesem Bereich offensiv. Also und dann reden wir von einer Steigerung von 10 Punkten pro Spiel, die Jets machen. Das wird auch für die Fans eine große Veränderung sein, den Jets beim Spielen zuzusehen, weil man plötzlich nicht in der Situation ist, dass man bei jedem Durchmarsch der gegnerischen Reihen direkt denkt, oh, jetzt haben wir verloren, weil der hat jetzt schon 17 Punkte, ne? Und die machen wir ja nie, sondern dass die Fans jetzt darauf vertrauen können, ey, wir können scoren, wir können jederzeit im Spiel scoren, wir haben einen Quarterback, der kann ein Spiel auch drehen, auch dafür ist der bekannt. Wie gesagt, das muss halt alles noch zusammengreifen, die Vorbereitung ist jetzt sehr kritisch, sehr wichtig, man wird genau auf diese Zwischentöne, auf diese berühmten hören und gucken, gibt es doch vielleicht im Zusammenspiel mit Wilson Probleme oder ne, hat er mal ein, zwei Bälle zu viel fallen gelassen im Training, das sind ja alles so Sachen, wir wissen das ja, wo man jetzt genau hinhören muss, weil das ist dann schwerwiegend für die Jets, wenn diese Offense nicht ins Rollen kommt.
Aber was ich auch sagen muss, und das ist für mich jetzt hier auch der Übergang, für mich ist die Offense von den beiden, also es gibt ja drei Teams, Special Teams, Defense und Offense. Auf Special Teams Greg Zuerlein und als Returner Mecole Hardman, da brauchen wir uns keine Gedanken machen, das wird gut. Für mich ist die Offense nicht die beste Unit. Wenn ich mir die Defense angucke und man hat Quinnen Williams jetzt beispielsweise verlängert, mit der Secondary, DJ Reed und Sauce Gardner sind wahrscheinlich gerade ein Top-3-Cornerback-Duo. Du hast mit Jordan Whitehead und Adrian Amos ein solides Safety-Duo. Du hast CJ Mosley, du hast Quincy Williams und Sherwood auf Linebacker, die sowieso in dem System nur als Staubsauger funktionieren und die Front mit John Franklin Myers, mit Quentin Jefferson, mit Quinnen Williams, mit Carl Lawson, mit dem Rookie Will McDonald's, mit einem letztjährigen First-Round-Pick Jermaine Johnson und einem Solomon Thomas und einem Wurz, den man auch noch geholt hat. die ist tief. Die ist sowohl im Peak mit Quinnen Williams beispielsweise sehr, sehr gut oder Carl Lawson, der halt auch schon mal gezeigt hat, dass er zweistellige Sackzahlen abliefern kann. Die ist sowohl im Peak gut als auch in der Tiefe. Und man kann sogar sich erlauben, so einen McDonald nicht direkt starten zu lassen, weil das wäre vielleicht auch zu früh. Aber ich sage, diese Front kann dominieren und diese Secondary gefällt mir richtig gut. Und wenn ich mir die Jets angucke, dann sehe ich hier zwei Top-10-Units. Also mich überrascht es nicht, wenn diese Defense in den Top 10 ist.
Und das ist eigentlich das Bemerkenswerte, ne? Wir reden halt immer wieder bei den Jets davon, ja, jetzt sind sie aber mal, jetzt sind sie mal im Playoff-Mix dabei nach langer Zeit, ne? Was wir aber komplett ignorieren, ist, dass sie letztes Jahr bereits 7 Siege hatten, trotz dieser vielen Probleme. Und ich stelle die Frage jetzt mal, ist das das beste Team, mit dem Aaron Rodgers um den Super Bowl-Titel spielen kann, seitdem er letzte Mal den Super Bowl gewonnen hat?
Also vom Potenzial her sage ich gerade ja. Ja. Weil wann hatte er mal so viel Talent auf der anderen Seite beispielsweise? Receiving-technisch Devonta Adams, brauchen wir nicht drüber reden, klar. Aber Jordy Nelson. Aber Jordy Nelson ist auch kein Talent im Endeffekt, sondern es war auch ein Arbeiter. Aaron Rodgers kommt hier in richtig gute Umstände und wir reden hier von einem 7-10-Team. Das heißt, wir müssen hier nicht irgendwie von einem Trash-Team reden, was 4 Siege geholt hat. Das heißt, sagen wir es mal, was tippst du? Also ich sag, 10-7 ist für mich eigentlich, würde mich nicht überraschen und würde ich nicht sagen, wow, die haben jetzt overperformed, sondern für mich ist bei den Jets halt alles möglich. Es ist möglich, dass Rodgers komplett implodiert und die nicht in die Playoffs kommen, aber wenn die einen Super Bowl holen, sage ich ja, okay, alles richtig gemacht, aber dafür, die sind all in.
Ja, ich bin auch bei 10 Siegen und das ist tatsächlich die Minimalausbeute, die du mit diesem Team holen musst. Sonst liegt es auch an anderen Faktoren, also Robert Saleh jetzt im dritten Jahr, jetzt hat man noch einen neuen Koordinator rangeholt, auch was, aus welchem Holz sind die Spieler denn geschnitzt, ne? Bisher haben die halt solo alle irgendwie spielen können. Aber jetzt geht es um Resultate. Jetzt muss ein Quinnen Williams eben auch im vierten Quarter in den letzten 3 Minuten mal beißen, damit man den Sieg holt. Jetzt wird halt nicht einfach nur mal ein bisschen mitgezockt. Und das wird sich natürlich zeigen, aus welchem Holz sind diese Spieler letztendlich geschnitzt, um Playoffs und letztendlich auch Titel zu spielen. Weil ich finde, wenn du Rodgers holst für das, was du da getan hast, dann spielst du nicht um Playoffs. Dann spielst du dafür, mit den Jets, um den Super Bowl zu kämpfen. Dann kämpfst du mit Josh Allen, Pat Mahomes und Co. Um den großen Titel. Und um das mal einem Stellenwert zu bemessen, warum man natürlich kleine Brötchen backen will und die Erwartungen nicht zu hoch schieben will, es wäre der beste Rekord seit 2010 unter Rex Ryan. Ich glaube, Mark Sanchez war damals noch Quarterback oder war es Minka Fitzpatrick? Bin mir nicht sicher, aber das
vielleicht
ist doch...
Vielleicht war es Ryan Fitzpatrick und nicht Minka.
Minka, genau. Ryan Fitzpatrick, dankeschön. Wenn man so schnell wegredet hier, ne? Klar sind die Ansprüche noch nicht da bei den Jets und es ist auch richtig, ein Understatement zu haben. Ich finde aber, und das wissen wir auch, New York, Big Apple, wenn die ersten Spiele gewinnen, dann werden die auch ganz schnell steigen, die Erwartungen. Und dann, dann will ich auch diese, wie ich gerne sage, diese sogenannte Cockiness, also dieses auch mal ein bisschen, ja, wir sind die Jets und wir hauen die weg, dass dieses Team wieder diesen Charakter kriegt und dann auch wirklich tief in die Playoffs gehen kann.
Der ist absolut genauso. Kommen wir zu den New England Patriots. Die New England Patriots, jahrelang die erfolgreichste Franchise der ganzen NFL gewesen, aber man ist jetzt im dritten Jahr nach Brady, man ist letztes Jahr 8-9 gegangen mit einem Team, was eigentlich eher nach 4-13 aussah. Und das obwohl, also vom Talent her, sage ich jetzt mal so, und das obwohl man eigentlich mit Matt Patricia eigentlich auch eine absolute Fehlbesetzung als Offense Coordinator hatte. Man hat immer viel von Matt Patricia gehalten als Coach, als Defense Coach, aber offensiv hat das einfach nicht funktioniert. Man hatte Glück, oder was hatte Glück? Man hatte die Nummer 2 Defense der gesamten Liga und das auch ohne wirkliche Starspieler. So kann man das sagen. Obwohl man damals CJ Jackson abgegeben hat, hat man es wieder geschafft, eine statistisch gesehene Nummer 2 Defense zu schaffen. Und das ist erstmal ein Erfolg. Und das führt erstmal dann auch zu diesem Rekord. Man hat jetzt, man war wochenlang im die Andrew Hopkins, ja, in den Gerüchten, man war da im Wettbieten, hat auch einfach verloren gegen die Titans. Man hat sich aber Juju Smith-Schuster geholt, James Robinson, Riley Reiff, Calvin Anderson, also zwei Offensive Tackle, Mike Gesicki als Tight End, Anthony Firxa als Tight End, Chris Board als Linebacker-Special-Teamer und Trace McSorley. Abgegeben hat man Jacoby Myers, den Leading Receiver der letzten Jahre, Nelson Aguilar, Isaiah Wynn, Damian Harris, Panther Jake Bailey, Cornerback Jahuan Williams und Quarterback-Coach Brian Hoyer und Dante Hightower hat auch wirklich retired. Einen weiteren Neuzugang oder einen Rückkehrer und eine wichtige Ergänzung ist, man hat mit Offensive Coordinator Bill O'Brien jemanden geholt, der schon mal bei den Patriots war, der schon als Headcoach in der Liga gearbeitet hat und als Headcoach auch sehr, sehr gut war. Hinterher als GM war er eine Katastrophe, aber seine Coaching-Fähigkeiten stellt, glaube ich, keiner in Frage. Zusätzlich hat man eigentlich wieder, also jetzt wirklich die letzten 2 Jahre, hat man gut gedraftet oder man glaubt, dass man dieses Jahr gut gedraftet hat. Man hat sich Christian Gonzalez geholt, Keon Wright als Defensive End, Mapu, Jake Andrews, Chad Ryland, die restlichen brauchen wir jetzt erstmal nicht vorlesen, aber man hat sich hier Talent gesichert und auch relativ sicheres Talent gesichert. Wenn wir jetzt aber auf diese Offense gucken erstmal, dann ist Mac Jones weiterhin dein Quarterback, der jetzt mit einem Offensive Coordinator arbeiten kann, den er kennt. Man hat mit Ramondre Stevenson und Pierre Strong ein gutes Running Back Tandem. Auf Receiver, ja, man hat einen Speedster mit Thornton, man hat den X-Receiver mit Parker, man hat den Big Slot mit Smith-Schuster, du hast die Nummer 2 mit Kendrick Bourne und du hast meinetwegen auch noch ein gewisses Slot-Element mit Douglas und Bottle. Du hast 2 gute Titans mit Gesicki und Hunter Henry und die O-Line, sage ich jetzt einfach mal so, ist weiterhin Top 7 mit Trent Brown, Cole Strange, Andrews, Onwenu und Reeve. Da machst du erstmal nichts falsch. Aber fehlt da nicht was, weil du bist auf allen Positionen aus meiner Sicht außerhalb der O-Line und sagen wir mal Tight End bist du sehr gut besetzt, aber und O-Line bist du auch sehr gut besetzt, aber auf den anderen Positionen bist du halt okay. Reicht das? Was sagst du zu dieser Offense?
Ja, also zum einen, weil ich das ja schon öfter gehört habe, ich glaube, Reeve wird dich wirklich schwer enttäuschen, weil ich ihn letztes Jahr im Camp der Bears gesehen habe und der hätte letzten Endes nicht mal die am Ende nicht gut gestartet sind, verdrängt, bis er sich dann verletzt hat, was dann am Ende seiner Reputation wahrscheinlich weniger geschadet hat, als wenn er bei den Bears halt so auf der Bank gesessen hätte.
Und ich glaube ehrlich gesagt nicht mehr, dass er starten wird. Für mich geht Trent Brown wieder als Right Tackle und die lassen Calvin Anderson auf Left Tackle starten.
Das kann auf jeden Fall in die Richtung gehen, ja. Deswegen, also da wäre ich tatsächlich vorsichtig. Gleichzeitig denke ich mir, ja, offensiv, also man hat in der 6. Runde oder 7. Runde Kayshon Boutte geholt. Und das darf man halt nicht vernachlässigen. Der war zwischendurch auch von mir als Erstrundentalent gehandelt und hatte charakterlich doch einige Probleme in seiner letzten Saison. Wenn die Patriots den gerade ziehen, dann spielt er auch nicht wenig. Also es gibt bei Kayshon Boutte eigentlich 2 Optionen. Entweder wird er das Trainingslager nicht überleben, also sportlich nicht überleben, indem er einfach schon aus dem Team fliegt, weil Bill keinen Bock auf den Jungen hat. Oder der spielt und der spielt nicht wenig. Also das ist auf jeden Fall etwas, was sich Patriots-Fans während der Trainingslager mal reinziehen können. Und das Nächste, was auf jeden Fall spannend ist, ja, Bill O'Brien, jetzt Offensive Coordinator, hat mit Mac Jones gearbeitet, man kennt sich, man kennt die Offense, es ist eine Philosophie, die mit der Bill Belichick ganz gut konform geht. Bill O'Brien kommt aus diesem ganzen Coaching-Tree, wo man halt eine Gewinnermentalität einfach mitbringt, ne? So Nick Saban, Bill Belichick und so. in dem Bereich hat er gearbeitet, mit solchen Leuten hat er gearbeitet und er war, wie gesagt, auch immer ein sehr guter Head Coach. Hat er an der Penn State gezeigt, hat er bei den Texans gezeigt. Wie gesagt, wie du ja auch schon sagtest, dann eben die Entscheidung, was Neuverpflichtungen anging und Spielerwechsel. Da hat es dann am Ende gehapert. Aber das ist etwas, was überhaupt nicht mehr in seinem Entscheidungsbereich liegt. Und deswegen, ja, muss die Offense jetzt eigentlich besser funktionieren als im letzten Jahr. Was vor allem wichtig ist, diese Offense muss einen Rhythmus finden, ein Taktgefühl finden. Ich sage das immer so gerne, wenn du auf dem Feld bist, geht es nicht immer nur darum, mal ein, zwei Highlights zu setzen, Stichwort Bills Football, ne, worüber wir gleich auch noch sprechen, sondern es geht darum, kontinuierlich über das Feld zu arbeiten, weil wenn das nicht funktioniert, dann sind Spieler irgendwann frustriert. Und das hat man bei Mac Jones im letzten Jahr sehr oft gesehen, wenn er sich sagte, jetzt haben wir mal, dann hatte man das Gefühl, es klickte. Und dann fragte er sich nur, und welches Play kommt jetzt von außen rein? Also wie kann man denn so bescheuert sein und das jetzt machen? So, wo auch überhaupt kein Vertrauen mehr da war, dass der Coordinator, der Playcaller, das vernünftig macht. Und das offen hat er das kritisiert. Das muss diese Offense finden. Das ist auch das, was Patriots Football braucht. Kurze Wege und dann Raumgewinne erzielen. Es bleibt aber die Frage, und die stelle ich auch zurück eigentlich, weil ich weiß ja, dass du Fan bist der Patriots und dich mit dem Team auch intensiv beschäftigst. Reicht das, um offensiv zumindest an einem der Teams, Bills, Jets und Dolphins, vorbeizuziehen, was die Qualität betrifft? Oder bleibt man am Ende aufgrund der Limitierungen der Spieler, die man halt einfach hat im Kader, doch nur die viertbeste Offense der Division?
Und das ist tatsächlich das Ding. Also ich würde sogar nicht mal sagen, dass man nur die viertbeste Offense der Division ist, sondern allgemein, wenn wir einfach davon reden und wir machen hier eine Preview und wir gehen erstmal davon aus, alle bleiben fit, alle spielen ihr volles Potenzial aus, dann ist dieses Team der Patriots, so gut die Defense auch ist, nur das viertbeste Team in der Liga, in dieser Division. Weil alle anderen Teams mehr Star-Power haben, mehr individuelle Qualität haben, okay, Minimum okayes Coaching haben, und die Patriots können nur über, wir machen wenig Fehler, über wir werden sehr gut gecoacht und unsere Defense sorgt dafür, dass unsere Offense keine Spiele dominieren muss. Und die viertbeste Offense haben sie definitiv. Und ich glaube eigentlich auch, wenn wir gehen wirklich davon aus, alles funktioniert, dann sind sie auch nur das viertbeste Team in der Division. Es kann natürlich dann in dieser Division einfach passieren, Miami performt nicht, implodiert wegen Starspielern, Aaron Rodgers ist weiterhin in seiner Dunkelkammer und ist vielleicht auch einfach über seinem Zenit, oder in Buffalo werden komische Entscheidungen getroffen und man hat auf einfach, man nutzt einfach Josh Allen nicht richtig, und da haben wir noch nicht von Verletzungen geredet. Das kann natürlich alles passieren, aber wenn man jetzt einfach nur auf den Kader guckt, Bill O'Brien hin oder her, ich glaube, sie werden besser sein als letztes Jahr, aber trotzdem auch offensiv, um die Frage richtig zu beantworten, nur das viertbeste Team zu sein in der Offense.
Das ist es genau.
Und wenn wir uns jetzt die Defense angucken, die letztes Jahr statistisch gesehen auf Platz 2 war, und wir fangen wieder mal von hinten an, also in der Secondary, du hast Jonathan Jones gehalten, du hast mit Marcus Jones einen interessanten Cornerback und Returner verpflichtet, du hast jetzt mit Christian Gonzalez eigentlich den Cornerback geholt, der im besten Fall sofort dein Nummer 1 Corner ist. Du hast mit Miles Bryant einen interessanten Backup, aber gehen wir erstmal von Christian Gonzalez als Nummer 1 Corner aus. Da musst du schon sagen, okay, das ist ein Risiko. Cornerbacks funktionieren nicht immer gleich von vornherein. Nicht alles auf jeden Source Gardner kommen Cornerbacks, die erst im Jahr 2 oder 3 wirklich funktionieren.
Das ist eher sogar der Regelfall, ja.
Genau, das ist eigentlich eher, Source Gardner ist die Ausnahme. Du hast auf Safety, finde ich, du hast Mapu jetzt noch geholt, den ich spannend finde, aber du hast eigentlich mit Duggar, Peppers und Phillips 3 Hybride Spieler, du hast aber Devin McCourty, der hat retired, das haben wir noch nicht erwähnt, aber du hast einen Captain verloren, der auch Pro Bowl-Kaliber hatte. Du hast mit Duggar jetzt eigentlich einen Ersatz, der ein bisschen anders spielt, aber du hast mit Peppers und Phillips auch 2 sehr gute Spieler. Du kannst auch ein 3-Safety-Set spielen, ohne Probleme. Die können halt super viel. Die können alle gegen den Run gehen, die können aber auch einfach mal, die können auch covern. Das ist schon spannend, was sie da in der Secondary machen. Dir fehlt aber eigentlich die Baseline von früher. Du hast keinen Daryl Revis mehr. Dann gehen wir auf Linebacker, wo du die beiden Pass-Rusher hast mit Matthew Judon und Josh Uche, die sehr gut sind, die underrated sind, meiner Meinung nach sogar auch. Und du hast auf und du hast Inside halt zwei Abräumer. So kann man es, Bentley und Tavai sind genau das. Das sind gute Tackler, die sind solide in Coverage, aber eigentlich nur gegen den Run stark. Und deine Dreierline, die du vorne spielst, da hast du Wright, der sicherlich überraschen kann, von dem man sich auch viel erhofft. Du hast Christian Barmore, der immer noch auf seinen Breakout wartet. So kann man es eigentlich sagen. Aber das sind alles solide Spieler, die erstmal darauf aus sind, keine Fehler zu machen und einfach ihren Job zu erfüllen. Das heißt, individuelle Qualität erhoffe ich mir eigentlich nur über den Pass Rush und über die Secondary. Und beim Pass Rush bin ich mir sicher, dass er funktioniert. Bei der Secondary, das kann baden gehen. So. Und jetzt, ja, hier. Das ist die Frage. Also da sage ich aber, da hilft dir Bill Belichick als Coach einfach, weil der wird einen Weg finden, im Laufe der Saison diese Unit kompetitiv zu halten. Aber wenn du dir die Defensive allgemein in der NFL anguckst, es ist selten, dass du zweimal in Folge eine Top-5-Defense hast. Ich traue denen trotzdem eine Top-10-Leistung zu, aber sind sie wieder Top 5 oder wie im letzten Jahr Top 2? Weiß ich nicht.
Ja, du, also der Star ist das Team hier, ne? Oder die komplette Zusammenstellung, ne? Du hast angefangen mit Bill Belichick, ein Trainer, der ein Meister darin ist, den Plan des Gegners auszumachen und diesen zu vereiteln. Du hast Spieler, die A, in der Lage sind, sehr vielseitig zu spielen, und B, hast du aber auch Spieler in deinem Kader, die gleicher Qualität sind, die aber ganz unterschiedlich auftreten, wenn sie dann eingesetzt werden. Also ich sag mal, es wird Spiele geben, in denen sehe ich einen Keon White mit 2/3 der Snaps, und es wird Spiele geben, in denen kriegt er 20.
So.
Dasselbe gilt für Josh Uche, der halt auch ein sehr gefährlicher Passrusher ist, der dann eher auch mal in Coverages droppt, ne? Der ein ganz anderer Spielertyp ist, der dann wahrscheinlich, wenn White viele Spielanteile kriegt, eben öfter auch mal auf der Bank ist, obwohl sie ja beide, eigentlich ist der eine Defensive End gelistet, der andere Outside Linebacker. Das ist aber dann eher die Rolle, die man in diesen hybriden Fronts einnimmt. Mate Marpu ist ein Schweizer Taschenmesser. Den kannst du auf Safety, Linebacker, den kannst du überall bringen. Der kann mal wirklich einen Pass Rush auch mitmachen. Ein Spieler ganz nach dem Format, wie Belichick sie liebt. Ähnlich auch Kyle Duggar, der eben auch sehr, sehr vielseitig ist. Und das macht die Patriots Defense sehr schwer auszurechnen. Und das ist weiterhin ihre Trumpfkarte. Gerade in der ersten Halbzeit können sie damit einfach immer auf Schlagdistanz bleiben oder sogar häufig eben führen. Und das wiederum hilft dieser Offense. Diese Art zu spielen, diese Art von vorne weg das Spiel zu bestreiten, hilft der Offense dann eben eher in so einen Spielverwaltungsmodus zu gehen und den Gegner dazu zu bewegen, dass er zermürbt wird. Ja, ich glaube, Zermürbungstaktik der Patriots ist das richtige Wort, was sie dieses Jahr einfach machen werden. Und darüber, ja, insgesamt denke ich, bist du, also ich habe sie zwischendurch jetzt bei 7 Siegen gehabt. Dann habe ich gesehen, sie haben letztes Jahr 8 geholt. Da habe ich gedacht, ey, unterm Strich kann ich jetzt aber auch nicht sagen, dass die Patriots schlechter sind als letztes Jahr. Das ist auch wieder nicht fair. Deswegen gebe ich ihnen 8, weil ich sage, es ist im Endeffekt, erwarte ich von den Patriots Ähnliches wie letztes Jahr, ein bisschen besseren Rhythmus in der Offense, dafür weniger Playmaking-Ability in der Defense, was sich im Ende aber aufhebt. Es wird eine runde Sache werden. Es gibt, glaube ich, weniger Knatsch und weniger Knirschen in diesem Team. Auch eine bessere Perspektive wieder für diese junge Mannschaft für die nächsten Jahre. Aber am Ende, ja, du hattest das in der News-Folge ja schon gesagt, so, es gibt so die Diskussion, ist Belichick für so einen Umbruch, den dieses Team jetzt einfach mal machen muss, dafür noch der Richtige? Hat er die Visionen, die du heute als Trainer brauchst, um ein NFL-Team aufzubauen? Oder ist er eher der Trainer, der halt der halt in der Spielerführung sehr gut ist, der darin gut ist, das Bestmögliche aus seinen Spielern rauszuholen, also der mit Spielern super arbeiten kann, dem es aber fehlt, jetzt wo ihm der Quarterback auch fehlt, wirklich eine Idee davon zu haben, wie man heutzutage noch erfolgreich Football spielt.
Ich glaube, er weiß, wie man erfolgreich Football spielt. Das würde ich ihm gar nicht absprechen. Ihm fehlt hier, glaube ich, nur das Material. Und ich sehe es genau wie du. Die Patriots werden, glaube ich, besser sein als letztes Jahr. Offensiv werden sie vor allem besser sein als letztes Jahr. Und dadurch wird auch die Defense wieder auf einem ähnlichen Niveau sein. Trotzdem glaube ich, allein aufgrund des Schedules, ich glaube nicht an 8 Siege. Und ich glaube, die 8 Siege letztes Jahr waren absolut overperformed. Wenn sie 6 Siege holen, sage ich, dann ist das okay. Dann ist das im Moment wahrscheinlich die Leistungsstärke dieses Rosters. Und deswegen bin ich tatsächlich bei 6 Siegen bei den Patriots und würde sogar sagen, das ist halt dieses Jahr so. Und trotzdem, obwohl man, das klingt ein bisschen bizarr, obwohl man sich um 2 Siege verschlechtert, glaube ich, dass man besser spielt. Kommen wir zu den Buffalo Bills. Die Buffalo Bills letztes Jahr die Division gewonnen oder auch die letzten Jahre zuvor die Division gewonnen. 13-4. Die waren sie letztes Jahr, was beeindruckend war, aber trotzdem hatte man nicht das Gefühl, dass man hier einen 13-4 Team sieht. Man hat sich dann, man hat festgestellt, dass ein Brian Daboll als Offensive Coordinator nicht so leicht zu ersetzen ist. Josh Allen hat nicht die konstante Saison gespielt, die man von ihm erwartet hat. Josh Allen war der Frontrunner letztes Jahr als MVP. Man hat sich dann jetzt verstärkt oder andere Spielertypen geholt. Man hat sich Connor McGovern geholt und David Edwards und Brandon Shell allein für die Offensive Line. Man hat Deontay Harty, Trent Sherfield auf Receiver geholt. Man hat sich mit Taylor Rapp einen sehr guten Safety geholt. Kyle Allen, ein Quarterback, Leonard Floyd auf Linebacker, Trevon Howard auf Linebacker, Puna Ford auf Defensive End, auf Running Back Damian Harris und Latavius Murray und auf Cornerback probiert man sich an Cameron Dantzler. Abgänge, man hat den Leading Linebacker verloren mit Tremaine Edmonds, man hat Case Keenum verloren, Devin Singletary, Gretchen Roden, Jamison Crowder, Isaiah McKenzie und Jaquan Johnson. Im Draft hat man, kannst mich gerne berichtigen, man hat sich vor allem Osiris Torrance geholt und Dalton Kincaid, Torrance als Guard, Kincaid als Tight End und hat ansonsten Darian Williams geholt, Justin Shorter, Nick Broker und Alex Austin. Wenn wir jetzt uns den Roster angucken und wir beginnen wieder mit der Offense, dann sehen wir natürlich eine Offense, die von Josh Allen geführt wird, die Stephon Diggs einen Top 5, sogar Hater können ihn nicht unter eine Top 7 packen als Off-Receiver. Off-Receiver natürlich eine Kombi, die dich immer erfolgreich macht. Du hast ein Running-Back-Duo mit Cook und Harris. Murray nehme ich jetzt mal aus, aber Cook und Harris, die ergänzen sich, glaube ich, ganz gut. Und du hast ansonsten Off-Receiver Gabe Davis, der Potenzial hat, Khalil Shakir, der Potenzial hat, auf Tight End Knox und Kincaid, finde ich, gut besetzt und du hast versucht, deine Offensive Line zu verstärken. Ich bin ein bisschen am Struggeln mit mir selbst, ob ihnen das gelungen ist, ob ich diese Offense besser finde als letztes Jahr, weil ich habe auch einen Jamison Crowder eigentlich immer ganz hoch gehabt und Gabe Davis hat jetzt auch nicht wirklich so überzeugt. Ich weiß nicht, sind die Buffalo Bills in der Offense besser geworden? Ich glaube, sie haben letztes Jahr in der Offense eigentlich einfach nur nicht konstant ihr Potenzial gespielt, aber man ist schon abhängig von dem Stephon Diggs und vor allem von dem Quarterback-Play von Josh Allen.
Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die sich durch den kompletten Roster zieht. Ne? Sind die Bills als Favorit der Division, was sie weiterhin sind? Ja. Aber das können wir am Anfang direkt festhalten. Sind sie besser geworden oder sind sie sogar schwächer als im letzten Jahr? So. Und ich muss sagen, das Fazit für mich ist so, dass du dass du natürlich Roger Saffold fehlt, du hast mit Osiris Torrance für die Zukunft vor allem einen physischen Guard dafür geholt. Ne? Und was man nicht vergessen darf, es gibt halt vor allem auch in der Secondary viele verletzungsbedingte Rückkehrer. Das war ja am Ende so ein bisschen so, dass der Knackpunkt der Bills war ja eigentlich nicht, dass sie in der Regular Season nicht aussahen wie ja wahrscheinlich das beste Team der Liga, sondern dass sie am Ende einfach Federn gelassen haben. Ne? Wir erinnern uns natürlich an das dramatische Saisonaus von Damar Hamlin. Aber wir haben auch weitere Safeties gehabt, Safeties und Corners, die verletzungsbedingt am Ende gefehlt haben. Und das, denke ich, war am Ende auch ausschlaggebend dafür, dass es nicht gereicht hat. Deswegen...
Wir sprechen gerade noch über die Offense.
Wir sprechen über die Offense, ja. Offensiv ist für mich das Team damit, wenn man das so abwägt, ist das Team eigentlich ähnlich gut aufgestellt wie im letzten Jahr. Meine Frage ist dabei nur, ob das dann wirklich gut ist, weil letzten Endes hat die Bills Offense für mich immer daraus bestanden, so dieses One-Shot-Play zu machen. Ja. Also letztes Jahr sehr basiert darauf, einfach, ja, man hatte auch manchmal Glück, fand ich einfach.
Und dass im Zweifel hatte man manchmal einfach den besseren Quarterback.
Den besseren Quarterback und den besseren Receiver, der dann halt das Play gemacht hat, was andere Teams in dem Moment nicht machen. Aber ob das als Basis ausreicht in der Division, die, und das haben wir klar gesagt, besser wird, die besser geworden ist, ich glaube, es reicht weiter als Basis, um in der Division irgendwie vorne zu bleiben. Ich glaube aber, dass man das ein oder andere Spiel dann doch nicht gewinnen kann im Vergleich zum Vorjahr. Und ich glaube auch, dass die Bills insgesamt eher, ja, man läuft so Gefahr, so best of the rest zu werden, obwohl du eigentlich den Quarterback hast, um ganz vorne mit dabei zu sein. Aber ich sehe momentan das Potenzial bei den Chiefs oder bei den Bengals in der eigenen Conference, und das ist der Gradmesser der Bills. Der Gradmesser kann nicht die eigene Division sein. Das ist ähnlich wie das der Packers der letzten Jahre, ne, die auch immer darauf gucken mussten, was macht der Rest der Conference und nicht, was macht der Rest der Division. Dafür ist mir das zu wenig. Da denke ich mir, ey, einfach mal richtig reinknallen. So, wenn ein Spieler wie der Andrew Hopkins doch auf den Markt kommt, dann sei du doch einfach mal das Team, was probiert. Und verlass dich nicht allein auf Wohl und Weh der Gesundheit von Stefon Diggs. Weil machen wir uns nichts vor, wir brauchen nicht über eine Verletzung von einem Quarterback reden, aber auch Stefon Diggs ist so unfassbar wichtig für dieses Team. Das ist schon sehr mutig.
Ich glaube, Baseline ist so das Zauberwort der Bills. Man hat mal eine Baseline für diese Offense. Es kann halt mal wieder passieren. Ja. Und dass eine Offense einfach mal wie gegen die Jaguars nicht funktioniert. Und dann machen die in einem Tag 6 Punkte.
Ja, was die Bills vielleicht besser können als die letzten Jahre, das wird sein, einmal mit Gar Torrance, aber jetzt auch mit Neuzugängen wie Damian Harris und Latavius Murray, dass du jetzt einfach mal mehr Kontrolle in dieses Spiel über das Laufspiel kriegst. Was, ich mag Devin Singletary als Spieler, aber er war kein guter Running Back für die Bills. Der wäre in einem anderen Team, glaube ich, hätte der diese vielen Snaps nicht gekriegt. So, es war einfach kein guter Mann. Aber auch da ist wieder das Thema. Da sind große Namen auf dem Markt, auch Veterans. Aber du signst jetzt halt wieder Damian Harris und Latavius Murray und lässt die Finger von den Spielern, die wirklich schon gezeigt haben, dass sie 1000-Yard-Saisons nacheinander
spielen können. Harris hatte auch mehrere 1000-Yard-Saisons. Aber er ist kein Name. Er ist kein Name. Aber Harris hat auf jeden Fall auch mal so 5 Yards pro Run gehabt über eine Saison. Also,
ja, aber der hatte ja nicht die Spielanteile. Er hatte noch nie 1000 Yards Saison.
Okay, aber echt nicht?
Nee.
Ah, 929. So
einmal, im Jahr 2021. Genau.
Aber, und da ist er bei ihm muss man sagen, auch bei 200 Carries ist er immer noch 4,6 Yards pro Run gelaufen. Und da ist er schon sehr, sehr konstant. Und also Harris finde ich schon gut, muss ich sagen.
Genau, will ich auch nicht zu schlecht bewerten, war, glaube ich, in seinem Jahrgang damals sogar mein zweitbester Running Back im Draft, den ich vor David Montgomery und vielen weiteren Namen gesehen habe. Deswegen, ich bin auch ein Fan von Damian Harris. Mir geht es halt nur um die Herangehensweise. Ne? Wir haben halt
Teams. Nett.
So. Ja. Ne? Wir haben mal Teams, die sind, um einen Super Bowl zu gewinnen, sind die all in gegangen. Und Buffalo baut ein neues Stadion. So, das ist halt, das bringt dich wirtschaftlich weiter, aber das bringt dich sportlich auf dem Feld, bringt dich das nicht voran. Das ist mein Problem mit den Bills. Wo ist das Investment und die absolute Passion dafür, dass man jetzt den Titel gewinnen will? Den sehe ich halt in anderen Lagern, sehe ich den halt größer.
Aber hat man das nicht jetzt, wir kommen mal zu Defense, hat man das nicht in der Defense gemacht letztes Jahr, indem man Von Miller geholt hat, der zum Zeitpunkt, wo er gespielt hat, immer noch sehr gut gespielt hat? Du hast eine Secondary mit Wright, Kadir Elam, auch ein First-Rounder, Poirier und Hyde auf Safety und Taylor Rapp jetzt als Backup. Eine Secondary, die sehr, sehr gut ist. Du hast immer noch Milano und AJ Klein und jetzt Leonard Floyd auf Linebacker und halt immer noch Von Miller.
Ja.
Die anderen, die langarmigen Defensive Liner, die sie sonst da haben, mit Greg Rousseau, mit Ed Oliver, mit AJ Epenesa, Jordan Phillips und so, die machen alle einen guten Job. Oder Boogie Basham. Das sind aber keine Unterschiedsmacher, aber so eine Defense mit Von Miller, mit einem Wright, mit Hyde und Poirier, die ist schon gut. Und wenn Von Miller fit ist, ist der nicht das Invest, dass man gesagt hat, yo, wir sind Championship-Kaliber. Also, um das vorwegzunehmen, ich bin bei dir. Ich weiß nicht, ob die Bills nicht ein sehr gutes Team sind, was ich aber nicht als Contender sehe.
Genau. Worum es natürlich geht, klar, die Defense kann wesentlich besser spielen als letztes Jahr. Micah Hyde letztes Jahr, zweite Saisonspiel, raus. Ein paar Wochen später Tre'Davious White. Noch ein paar Wochen später Jordan Poyer. Von Miller, ab Anfang November war das, glaube ich, war der raus. Ja. So. Damar Hamlin, was natürlich auch nochmal mental dem ganzen Team einen richtigen Schock gegeben hat. Das ist natürlich nicht zu kompensieren gewesen in einer Conference, wo du einfach davon natürlich auch lebst, dass du einfach mal einen gegnerischen Angriff gestoppt kriegst. Und das ist ihnen am Anfang der Saison wesentlich besser gelungen. Sean McDermott hat das gut hinbekommen. Hat ja auch nominell keinen Defensive Coordinator, sondern erledigt das selber. Und doch, ich glaube, das wird weiterhin das Fund der Bills sein im Vergleich zu den Conference-Gegnern. Wir reden nicht von der Division, von den Gegnern in der Conference, dass du einfach eine echt, echt gute Defense aufs Feld schicken kannst, von der die Bills dann, wo die Bills dann in den Playoffs gern einen Unterschied machen wollen. Leonard Floyd wurde geholt, um Von Miller ein Stück weit zu entlasten. Leonard Floyd ist kein Double-Digit-Sack-Guy, aber darum geht es auch gar nicht. Leonard Floyd soll konstant spielen und das hat er bei den Rams und auch zuvor bei den Bears immer wieder gezeigt, dass er ein guter Starter ist. So, ne? Ist kein Starspieler, er ist einfach ein guter Starter, das Geld kriegt er dafür und bei ihm kannst du immer damit rechnen, dass es Spiele geben wird, in denen er mal einen Sack setzt und er ist halt unfassbar stabil gegen den Lauf des Gegners. Da kannst du dich voll und ganz auf ihn verlassen, bei Spielen gegen die Patriots und auch die Chiefs zum Beispiel, ist das nicht unwichtig, die eher erstmal darüber aufbauen. Deswegen, die Bills sind hier vor allem, wenn alle fit bleiben, wieder sehr stark und dann für mich natürlich auch weiterhin ein Contender. Aber das bleibt halt, sie waren letztes Jahr drittbeste Team der Conference. Ja, das bleiben sie auch erstmal für mich.
Was heißt das für dich in Zahlen? Wie viele Siege traust du denen zu?
Letztes Jahr waren es, glaube ich, 13. Jetzt sehe ich sie bei 11.
Unterschreibe ich.
Oder weil 11? Die Division stärker geworden ist und sie einfach auch mal gegen Miami, Jets und Patriots mal ein Spiel mehr liegen lassen werden.
Ja, und so geht es mir exakt auch. Ich bin auch bei 11 Siegen. Sie gewinnen, das kann ich vorwegnehmen, bisher noch die Division für mich. Und das ist einfach nur aufgrund der bisher erbrachten Leistung, dass ich sage, okay, die Bills haben gezeigt, dass sie eine Regular Season vernünftig zu Ende spielen können. Deswegen sage ich, sie gewinnen die Division mit 11 Siegen. Heißt aber auch, wenn ich die Jets bei 10 Siegen habe, dann wisst ihr auch ungefähr, wo ich die Miami Dolphins sehe. Die waren letztes Jahr bei 9-8, hatten aber auch eine Menge Verletzungspechs. Sie haben eine Menge Leute geholt. Sie haben David Long geholt, Mike Wright geholt, Jalen Ramsey geholt. Jalen Ramsey vielleicht nicht mehr der Elite-Corner, aber immer noch ein sehr, sehr guter Corner. Deshaun Elliott geholt als Safety, Braxton Berrios auf Receiver, Robbie Anderson auf Receiver, Dan Freeney auf Guard, Isaiah Wynn auf Tackle Cedric Ogbuyi, auf Tackle Tight End Eric Sorbert und Tyler Croft auf Tight End, Malik Reed als Linebacker und den Panther Jack Bailey. Abgänge, Orlando Roberts, Mikey Siki, der sowieso nicht ins System gepasst hat, Trent Sherfield, Brandon Shell, Greg Little, Eric Rowe, John Jenkins, Thomas Morstead und Michael Deiter. Im Draft hat man kaum gedraftet, aber du hast in der zweiten Runde Cam Smith geholt als Cornerback, du hast in der dritten Runde Devin Achane geholt als Running Back, du hast auf Tight End Elijah Hickens geholt und auf Tackle nochmal Ryan Hayes. Wenn du dir jetzt wieder die Offense anguckst, dann sprechen wir von einer Offense, die Tua Tagovailoa hat, der ein sehr genauer Quarterback ist. D.D. mit Raheem Mostert, Gaskin, Jeff Wilson vielleicht keine Elite-Runningbacks haben, aber zumindest Speed, die aber vor allem auf Receiver Tyreek Hill, Jalen Waddle, zwei Top-7-Receiver in der ganzen Liga haben. Die haben immer noch Cedric Wilson, Braxton Berrios und einen Robbie Anderson, würde ich sagen, die haben alle schon mal gezeigt, dass sie Qualität haben. Die Line, Taron Armstead, Austin Jackson, Robert Hunt, Connor Williams, Liam Eichenberg, Isaiah Wynn, der auch ein proven Starter ist, der wahrscheinlich auch meiner Meinung nach Austin Jackson irgendwann beerben wird, der aber auch theoretisch ein guter Backup auf Left Tackle ist. Und du hast einen Fullback mit Alec Ingold, immer noch ein Spieler, der in dem System der Dolphins eigentlich ja, eine wichtige Rolle einnimmt. Du hast hier Star Power. Du hast Star Power und auf Receiver mittlerweile sehr, sehr viel Tiefe und du hast die O-Line, finde ich, in den Griff gekriegt. Ja, oder ist das falsch?
Ja, du hast weiterhin unfassbar viel Speed auf dem Feld. Jalen Waddle und Tyreek Hill, Raheem Mostert, Jeff Wilson und dann Devon Achane, den ich eigentlich pre-draft gerne mit Tyreek Hill verglichen habe. Also von seinem Speed und seinen Spielanlagen her. Ich bin gespannt, wie kreativ die Dolphins mit dieser Power, mit dieser Geschwindigkeit einfach spielen werden. Die Offensive Line, ist nochmal einen Tacken besser geworden. Das ist aber auch wichtig. Sie brauchen unbedingt Taron Armstead. Der muss jetzt fit bleiben, weil Tua fit bleiben muss oder überhaupt erst wieder komplett fit werden muss. Auch das ist ein Thema. Ich meine, der hat im Winter darüber nachgedacht, seine Karriere zu beenden. Das stand im Raum. Wir müssen, also Tua war näher dran, nie wieder Football zu spielen, als wieder Starting Quarterback zu sein. Nicht umsonst hat man auch Mike White als Ersatz geholt, einfach um einen Backup Quarterback zu haben, der, ja, also ich würde sagen, nominell in der Liga haben sie mit Mike White einen der besseren Backup Quarterbacks dieser Liga geholt. So, ja. Der die auf jeden Fall Spiele gewinnen kann und das können viele Backup Quarterbacks einfach nicht. Das ist wichtig für die Dolphins. Klar bleibt, sie brauchen einen guten Quarterback, um in den Playoffs dann letztendlich auch was zu reißen. Auch daran wollen sie sich selber messen lassen. Aber die Offense wird noch schlagkräftiger als im letzten Jahr daherkommen, weil noch mehr Rädchen zusammenfassen. Ich hatte ja das Element Speed schon genannt. Und gerade wenn wir über Speed reden, reden wir auch über Rhythmus, über ja, dass man zusammen eingespielt ist. Ne? Und ja, das ist etwas, was, glaube ich, dieses Jahr, nach einem Jahr, noch mal mehr zum Tragen kommt als im Vorjahr. Also die Dolphins-Offense, die kann das Level, die könnte das Level, sagen wir mal so, von Bengals, Chiefs und Co. haben. Dann bleibt es halt bei Tua. Also wir haben eine ähnliche Diskussion, wie wir sie vielleicht, wo haben wir sie jetzt noch gehabt in der Preview-Folge? Lions mit Jared Goff, ne? So, ich glaube, das ist eine ähnliche Diskussion, auch wenn die Spielweise der Lions in der Offense eine ganz andere ist als die der Dolphins. Am Ende hängt es von der Qualität von Tua ab, ob er als solider Quarterback, der fit bleibt, eben dieses Team zu einer 5-Sterne, 4-Sterne Offense, ob er die wirklich über diese Klippe hieven kann, von 4 auf 5 Sterne.
Ist aber eine super spannende Herangehensweise, weil die Kansas City Chiefs sagen, hey, wir haben einen Superstar-Quarterback, aber nur solide Waffen. Die Miami Dolphins sagen, hey, wir haben einen soliden Starter, aber elite Waffen. Die Bengals haben beides. Und aber das von der Herangehensweise, wie priorisieren wir was, super spannend, um hinterher zu sehen, was funktioniert im Endeffekt auch. Kann ich mit einem super, kann ich ohne einen Superstar-Quarterback ein Super Bowl-Contender sein?
Das ist für uns natürlich jetzt aus der Sicht schon spannend. Klar ist natürlich, ich glaube, die Dolphins hätten Pat Mahomes auch gerne. Also das ist halt, ich glaube, die Teams würden immer lieber den Weg wählen, einen Franchise-Quarterback zu haben und darum ein Team aufzubauen, als andersrum. Klar. Aber viele Teams, Dolphins jetzt an dieser Stelle, die Lions, die 49ers, sind halt, müssen diesen Weg gehen. Und dann ist halt die Frage, wie gut machst du das? Ne? Und ich muss sagen, wenn ich mir das Dolphins-Team angucke, da sind wenige Schwachstellen drin und da sind vor allem auch viele Backup-Lösungen drin. Also wir haben nicht die Situation, die Bills haben Josh Allen und Stephon Diggs und wenn da was wegbricht, haben die ein Problem, sondern erstmal ist die Fallhöhe von Tua auf Mike White nicht so groß und dann hast du auch noch Wide Receiver, die sich ergänzen können. Also ich glaube nicht, dass die Dolphins Offense zusammenbricht, wenn Tyreek Hill plötzlich 2 Wochen fehlt. So.
Eben, definitiv.
Und er spuckt ja große Töne. Also der ist ja so motiviert wie noch nie. Große Töne hat er schon immer gespuckt. Aber er erwartet ja eine 2000-Jahr-Saison von sich selbst. Ne? Also der will ja Rekorde brechen dieses Jahr. Wenn der darauf Taten folgen lässt, ich gehe nicht davon aus, aber wenn, dann sind die Dolphins auf jeden Fall eine 5-Sterne-Offense.
Ja, aber wir können ja mal eine, schaffen es vielleicht, wenn wir sagen, okay, Tyreek Hill schafft vielleicht keine 2000-Jahr-Saison, schaffen es Waddle und Hill zusammen, vielleicht 2500 Yards zu machen in einem Team?
Ja, die müssten eigentlich sogar auf 3000 kommen, ja.
Ja?
Ja, du musst ja bedenken, wer sonst da ist, wenn Tua auf über 4000 Passing Yards kommen will. Ich glaube, dann ist das schon der Bereich, wo du an der 3000 Marke knacken musst.
Aber ich sehe gerade, ehrlich gesagt, das ist nicht mal bold, das haben sie letztes Jahr schon geschafft. 3000. So. Ich hoffe, vielleicht ist es aber für die Dolphins Offense besser, wenn die beiden nicht 3000 Yards machen müssen. Dann heißt es nämlich, dass ein Barrios abliefert, dann heißt es, dass ein Wilson abliefert, dann heißt es, dass ein Swain irgendwas reißt. Also, oder auch das Running Game einfach funktioniert. Und man vielleicht auch nicht immer zurückliegt in irgendeiner Form. Also auch das, so kann man es ja vielleicht auch drehen.
Ja, ich meine, es zeigt vor allem, dass sie, obwohl Tua 4 Spiele gefehlt hat, auf diese 3000 Yards gekommen sind. Sie sind halt weniger anfällig. Das macht die Dolphins aus. Und Tua hätte letztes Jahr, wenn er durchgespielt hätte, das ist natürlich trotzdem ein Faktor, an dem gemessen werden kann, muss. Der hatte im letzten Jahr 3548 Yards in 13 Spielen. Also ja. du bist ja da schnell in dem Bereich, dass du über eine 5000-Yard-Saison redest bei ihm. Ne? Das haben, glaube ich, viele, weil man dann eben immer nur die Total Stats sieht, vergessen, wie produktiv dieser Quarterback letztes Jahr gewesen ist. Das heißt nicht, dass die Qualität da ist. Jared Goff hatte auch schon super viele Passing-Yards mit Sean McVay. Aber diese Offense kann viele Punkte machen und kann viele Yards machen. Im Passangriff und mittlerweile auch bei den Running Backs.
Und wenn wir jetzt gucken, die Dolphins machen diese Superstar-Moves. Die haben letzte Saison, mitten in der Saison, Bradley Chubb geholt. Der mag ein bisschen overrated sein, aber er ist ein sehr guter Pass-Rusher. Vielleicht kein Elite-Pass-Rusher. Du hast dieses Jahr Jalen Ramsey geholt. Du hast also zwar einen Byron Jones abgegeben, aber du hast mit Xavien Howard und Jalen Ramsey zumindest von den Namen her das Top-Cornerback-Duo der Liga. Du hast mit Elliott einen guten Strong Safety geholt und du hast mit Free, mit Javon Holland, einen Safety, wo ich sage, das ist auf der Position einer der Besten in der Liga. Du hast auf Linebacker letztes Jahr einen Channing Tindall geholt. Macht er dieses Jahr den Step oder bleibt es bei David Long und Jerome Baker? Du hast Jalen Phillips, der als sozusagen Gegenpart zu Chubb den Pass Rush ja sozusagen beleben soll oder führen soll. Und du hast in deiner Dreierline Ogbah, Davis und Wilkins, die solide sind. Du hast vielleicht wenig Tiefe in der Defense. Aber die Starter passen meiner Meinung nach sehr gut zusammen. Du hast eine Superstar-Power und wenn die alle fit bleiben, und das ist natürlich ein Wenn, hast du das Potenzial, dass du nicht mehr immer 30 Punkte scoren musst, um mal ein Spiel zu gewinnen.
Und du hast den größten Superstar der Defense noch gar nicht genannt. Vic Fangio ist da.
So.
Na? Der neue Defensive Coordinator, der sich praktisch sein Team aussuchen konnte, der sich mal eine Zeit an seinen Laptop gesetzt hat und nochmal wieder Neues gelernt hat, der mit seinem kompletten Coaching-Staff kommt, der, ich glaube, wie kein anderer mit einer Base-Defense Resultate rausholen kann. Ich stelle mir gerade vor, wie du aus Xavier Howard plötzlich wieder diese Playmaking-Ability herausholst, die er ja schon an den Tag gelegt hat, die letztes Jahr halt nicht da war. Aber unter Vic Fangio, der einfach seine Spieler immer motiviert, bei jedem Play fürs Big Play zu gehen, bei jedem Snap fürs Big Play zu gehen, so muss ich sagen. Xavier Howard in dieser Offense, Jalen Ramsey in dieser Defense, das sind Kracher, die wirklich da was versuchen. Wenn ich mir angucke, dass Vic Fangio mit Mac zusammengearbeitet hat und ich mir dann angucke, dass die halt sehr, ja, dass sie mit Jalen Phillips halt und Bradley Chubb Outside-Linebacker haben, die alles können, so, mit denen du alles machen kannst, dann sehe ich, habe ich da, dann geht bei mir die Fantasie los, dass ich denke so, wow, diese Defense hat auch neben der Offense das Potenzial, wir haben bei der Defense ja immer eine gewisse Fallhöhe und eine Fanjo-Defense ist auch immer abhängig davon, Plays zu machen, ne?
Aber sein Topstar mit Bradley Chubb kennt er noch aus Denver.
Ganz ehrlich, theoretisch kann Offense wie Defense dieses Jahr in der Top 5 landen. Das kann bei beiden nicht passieren. Da machen wir uns nichts vor. Aber beides kann Top 5 landen. Und dann müssten wir von den Dolphins, auch mit Tua Tagovailoa, müssten wir zumindest jetzt, weil wir nicht über Verletzungen sprechen, da müssen wir von den Namen und von dem Staff und alles, was da ist, müssen wir von einem Super Bowl-Contender reden.
Und damit hast du in dieser Division eigentlich mit den Miami Dolphins, mit den Buffalo Bills und den New York Jets drei Super Bowl-Contender. Wo du erstmal sagst, wenn die alle fit bleiben und ihr Potenzial nutzen, dann ist es bei allen dreien keine Überraschung, wenn die es in den Super Bowl schaffen. Bei den Patriots wäre es eine Sensation mit dem Personal. Aber mit den Dolphins, gut, ich hab die jetzt bei 10, also ich habe die auch die nur bei 10 Siegen, aber weil ich glaube, immer noch vom Umfeld her passt da irgendwas nicht. Aber vom Potenzial her sprechen wir hier auch von dem Team. Gehen die 13 Siege, sage ich nicht wow, sondern sage ich ja, okay, das ist drin. 10 Siege ist das absolute Minimum, was sie dieses Jahr holen müssen.
Ja, schlechte Nachrichten für die Patriots tatsächlich. Klar, die haben alle Dinge, woran sie scheitern können. Wir haben das bei den Jets ja auch schon gesagt, aber das ist es letztendlich, ja. 10 Siege, da sehe ich sie tatsächlich auch. Das ist der Bereich. Dann sind sie ein Sieg hinter den Bills. Wir haben die Bills noch vorne, werden aber nicht überrascht, wenn sie am Ende sogar vor den Bills landen können. Die Dolphins können, und das wissen wir auch dort, haben wir eine Fanszene, die mitgerissen werden kann, ähnlich wie bei den Jets. Wenn so ein Team erstmal ins Laufen kommt, dann entwickeln sich dort auch Dinge. Das sind halt nicht, mit Verlaub, aber die Cincinnati Bengals, wo man das erstmal alles wecken muss. Die Dolphins sind in dem Moment, wo sie nach der Halbserie vorne mit dabei sind, sind sie auch in den Medien und überall ein Contender und werden dazu aufgebaut und gemacht. Und da passiert bei den Spielern, da passiert im Umfeld viel. Wie gesagt, das war bei den Bengals so ein bisschen vor 2 Jahren, das war so nicht der Fall, ne? Da hat man lange das noch so, mal schauen, ne? Was sie so machen. Das ist halt der Unterschied und das kann tatsächlich was bewegen. Das macht natürlich aber auch Druck, wo Spieler, die das bisher nie zeigen mussten, weil das haben wir halt auch gesagt, wenn wir da durchgehen. Klar, ein Jalen Ramsey hat bereits im Super Bowl gespielt, aber sonst, wenn du durch den Kader gehst, hast du halt eher Spieler, die diese Situation nicht kennen und da jetzt auch erstmal wieder rein müssen. Ich habe einen Tyreek Hill vergessen, wenn es um Super Bowls geht, klar. So.
Ich würde sagen, eine sehr, sehr kompetitive, weil die Patriots sind kein Trash in dem Sinne, obwohl sie vielleicht einen sehr schlechten Rekord haben werden. Also das, ich bin da immer noch, also
ja.
Holen diese 8 Siege,
sagen wir so, jetzt du hast ja letztes Mal gefragt, so ist der Norden, der Osten, wer ist jetzt eigentlich die stärkste Division? Und jetzt, wo wir die Preview machen, wo wir dabei sind und darüber sprechen und das Ganze greifbarer wird, sag ich, das ist die stärkste Division der
AFC. Glaube ich definitiv auch. Und deswegen Und das ist eine ganz andere Herangehensweise, als wenn man sonst früher über diese Division gesprochen hat. Das muss man mal ganz klar sagen. Deswegen, ich würde sagen, wir haben es geschafft. Es war mir ein Blumenpflücken. Wenn euch diese Folgen gefallen, teilt sie an alle Menschen, die jeweils Fan von dem jeweiligen Team sind. Weil wir auch wir kriegen super gern Feedback über die Meinung, die wir zu diesem Team haben. Natürlich haben wir keinen Anspruch auf Absolution. Also wenn ihr Kritik habt oder Verbesserungsvorschläge, schickt uns das sehr, sehr gerne zu. Erstmal vielen lieben Dank für eure Zeit, für deine Zeit. Das letzte Wort hat wie immer Philipp.
Macht's gut.